Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Abend. Die ethnologischen Museen befinden sich seit ein paar Jahren in einer Phase der Neuorientierung. Woher kommen die Objekte in den Sammlungen? Welche Geschichten erzählen sie? Und was bedeutet das dann für den musealen Umgang damit? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem ein Bericht vom Under the Radar Theater Festival in New York. Und wir schauen in die Stadt Schwelm und wie dort die Umnutzung einer alten Brauerei zu einem Kulturort funktioniert. Aber vor dem Bier erstmal Kaffee.
You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
Wie Inspektor Dale Cooper seinen Kaffee trinkt, das wurde über alle Folgen der Serie Twin Peaks zelebriert. Der US-amerikanische Regisseur David Lynch hat sowohl die nebensächlichen als auch die abseitigen Dinge gerne ins Zentrum seiner Filme gerückt. Filme, in denen es vielleicht nicht so sehr um das Verstehen der Handlung ging, weil das Leben und das Dasein ja auch nicht unbedingt einer Logik folgen. Und ohnehin hinter allem die Frage steht, was die Realität denn nun ist. Oder, wie es die Schauspielerin Isabella Rossellini gesagt hat.
For he and his film are always full of emotions. But emotions, as we all know very well, are not always rational, linear, clear. So don't look for straight, linear, simple narrative in David's film. He dwells much deeper than that.
David Lynch und seine Filme sind voll mit Emotionen, sagt Isabella Rossellini, aber Gefühle sind eben nicht rational, geradlinig und klar. Deswegen sollte man in seinen Filmen auch nicht nach einer geradlinigen Erzählung suchen. Er ist viel tiefer getaucht. Gestern Abend gab die Familie von David Lynch bekannt, dass der Regisseur und Künstler im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Und es wurde schon einiges gesagt über das Mysteriöse, Rätselhafte und Surreale bei David Lynch. Das gilt durchaus auch für einige weibliche Charaktere in seinen Filmen. Katja Nikodemus, wie würden Sie als Filmkritikerin die Frauenfiguren bei David Lynch beschreiben?
Ja, wow. Ich meine, das sind, man kann sagen, Medien, vielleicht Katalysatoren, Phantasmen, auch Projektionen. Und vor allem sind sie immer schillernd und oszillierend. Und die männlichen Figuren, die sind ja in seinen Filmen, jetzt zum Beispiel Blue Velvet oder Lost Highway oder auch in der Serie Twin Peaks, die Suchenden und Ermittelnden, die da durch die Welt der Kleinstädte und Paarbeziehungen wandeln, angereichert mit fetischistischen Vorlieben, wie wir es ja eben mit dem Kaffee gehört haben. Aber es sind doch die Frauenfiguren, muss man sagen, durch die die Abgründe, also die deformierte Sexualität, die Brutalität, das Morbide hervortreten. Und zum Beispiel die Figur, die in der Serie Twin Peaks ermordet wird, Laura Palmer, die ist ja auf den ersten Blick ein All-American-Kleinstadt-Girl. Und im Laufe der Serie stellt sich dann heraus, dass sie mit fast jedem in dieser Kleinstadt eine Beziehung hatte. Ja, dass es sozusagen durch sie kommt, diese explizite dämonische Gewalt, kann man sagen, und die sexuelle Gewalt dieser Idylle zum Vorschein. Und eine ähnliche Funktion hat ja auch die glamourös überhöhte Figur von Patricia Arquette in Lost Highway, die von ihrem Mann, gespielt von Bill Pullman, ermordet wird. Oder man denke an Laura Herring und Naomi Watts, die ja in Lost Highway eben zwei Frauen spielen in Hollywood. Und unter diesen Glossy-Bildern kommt doch alles hervor von Hollywood. Die Unerbittlichkeit, der Tod, die Verwesung unter den Glossy-Bildern.
Ich hatte immer den Eindruck, dass man an diesen sehr unterschiedlichen Frauenfiguren auch durchaus die doch große Begeisterung David Lynchs für die Filmgeschichte ablesen kann. Wie würden Sie das sehen?
Auf jeden Fall, also viele dieser Frauen sind ganz klar inspiriert vom Hollywood-Kino der 30er und 40er Jahre, auch vom Film Noir. Und er kombiniert das dann ja mit, ja, kann man sagen, popkulturellen Referenzen, Oberflächen, Gegenständen, Formen. Aber diese opaken, farbsatten Oberflächen, die werden ja von David Lynch immer wieder aufgerissen. Das wirkt ja manchmal so, als lege er die Kinogeschichte auf die Psychoanalytiker-Couch und lasse sie dann, ja, von ihren Albträumen erzählen, die unter den Bildern lauern. Und diese Verwegenheit, ja, also dieser Traum- bzw. Albtraumlogik zu folgen, die zeigt sich auch daran, dass diese klassischen Bezeichnungen der Kinogenres, dass die an David Lynchs Filmen letztlich zerschellen. Also Horrorfilm, Fantasyfilm, Film Noir, Psychothriller, das alles stimmt, findet sich in seinen Filmen und greift trotzdem zu kurz. Ich meine, schon sein Erstling Eraserhead war ja irgendwas zwischen Punk, Louis Buñuel, surrealem Kino und Fantasy-Elementen.
Ja, es war ja auch ein Regisseur eigentlich, auf den sich erstaunlich viele Leute einigen konnten. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich meine, jeder weiß ja, wenn man über einen Film oder über Bilder sagt, sie hätten was David Lynchhaftes, was dann gemeint ist. Aber Lynch gibt es eben nur bei Lynch, weil er eben wie kein anderer Regisseur dieses Gefühl, dass unter dem, was wir sehen, ein Abgrund oder was Bedrohliches oder Unkontrollierbares liegt, dass er dieses Gefühl in Bilder fassen konnte. Ich meine, das Intro von Twin Peaks ist doch der Inbegriff, ja, der Kleinstadtgeborgenheit, der Wald, die Musik, das Sägewerk. Und dann beginnt eben die Expedition in die Psychopathologie der amerikanischen Kleinstadt oder der Kleinstadt-Idee. Oder auch genauso das Spiel mit grellen Werboberflächen der 80er und 90er Jahre in Wild at Heart, unter denen sich ja dann ja ein popkulturelles Märchen mit Sadisten und einer bösen Hexe verbirgt. Oder auch Blue Velvet. Nie haben die Gartenzäune weißer gestrahlt. Nie war der Rasen grüner. Und dann liegt da doch ja im Gras dieses Ohr, auf dem die Ameisen krabbeln.
Für mich eine der eindrücklichsten Szenen, für Sie auch?
Absolut, weil man ja da herausgerissen wird, wirklich auch etwas. Und man muss auch sagen, ja, das ist auch wirklich ein bisschen sadistisch von ihm.
Ja. Katja Nikodemus über den Regisseur David Lynch, der gestern im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Vom Mysteriösen und Rätselhaften jetzt zu sehr konkreter und praktischer Arbeit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Machen statt meckern lautet das Motto der Deutschlandfunk-Denkfabrik 2025. Und wir schauen uns Menschen und Projekte aus dem Kulturbereich an, die angepackt haben oder noch dabei sind. Heute geht es um einen sogenannten dritten Ort, einen Begriff, den der amerikanische Soziologe Ray Oldenburg geprägt hat. Nach dem Zuhause und der Arbeit ist der dritte Ort ein öffentlicher Raum für Kultur, Begegnung und Austausch. In Nordrhein-Westfalen gibt es schon seit mehreren Jahren ein gezieltes Förderprogramm für die Schaffung und Sanierung von dritten Orten. Und Dorothea Markus hat einen besucht, die Brauerei Schwelm bei Wuppertal.
Schwelm ist die kleinste Gemeinde von NRW, ein pittoreskes Städtchen mit rund 28.000 Einwohnern, nur 10 Kilometer von Wuppertal entfernt. Mitten im Zentrum steht eine wunderschöne riesige Brauerei mit alten roten Ziegeln und Zinnen im Mauerwerk. 1830 gegründet, wurde sie 2011 aufgegeben. Was tun mit dem Leerstand, der in 13 Jahren zusehends verfiel?
Sie sehen, es ist eine irrsinnige Industrieruine. Es gab ein Gutachten und wir hatten befürchtet, dass das in Auftrag gegeben wurde, um den Denkmalschutz loszuwerden. Und dann saßen wir in einem Café samstags morgens zusammen und haben gesagt, das können wir so nicht stehen lassen, jetzt müssen wir endlich mal was tun. Bis wir dann gesagt haben, jetzt machen wir das mit dem Dritte-Orte-Programm, bewerben uns und gründen einen Verein und machen alles, was nötig ist, um in diesen Topf zu kommen.
Kirsten Röhnfeld ist nun die erste Vorsitzende eines Vereins, der sich die Wiederbelebung der Brauerei zur Aufgabe gemacht hat, als Ort für Kultur und Begegnung. Vom Land NRW haben sie im Rahmen des Förderprogramms Dritte Orte vor einem Jahr 50.000 Euro erhalten.
Ja, wir haben vor etwas über einem Jahr den Verein gegründet mit 16 Leuten und sind inzwischen 220. Wir sind mächtig stolz.
Zusammen mit der Kassenwartin des Vereins und dem zweiten Vorsitzenden führt Kirsten Röhnfeld durch die Brauerei, die sie seit einem Jahr gemeinschaftlich renovieren. In der alten Schlosserei ist eine kleine Bühne aufgebaut. Hier spielt gerade die Hagener Band BSDS und liest Lyrik dazu.
Ich sprach und klopfte ihm aufs Jäckchen, gleich morgen kaufe ich 100 Päckchen. Autor leider unbekannt.
Also im Moment ist das hier unser Veranstaltungsraum. Also hier drei Räume wollen wir zusammenlegen zu einem großen Veranstaltungssaal. Es sind noch 2000 Quadratmeter mehr.
Jetzt wird der Innenhof gemacht und dann wird es bis hier vorne hin schön gemacht.
Schöne alte Kacheln bilden den Boden und große alte Fenster die Wände. Die Renovierung ist im vollen Gange. Es bleibt noch viel zu tun. Im Verein sind auch Architekten, Statiker und Handwerker Mitglieder. Sowie ein Hobbybrauer, der zu Partys alle mit Bierexperimenten versorgt.
Es ist auch die Gemeinschaft, zusammen etwas zu machen. Veranstaltungen, wir hatten hier ein Konzert, wir hätten die Halle dreimal füllen können.
Wichtig ist den Vereinsgründern und dem Förderprogramm Dritte Orte, dass in der Brauerei Schwelm regelmäßig Kultur stattfindet. Im Dezember gab es für den Adventskalender jeden Tag eine andere Veranstaltung. Gesucht wurde per Zeitungsaufruf, die Anfrage nach Auftritten war überwältigend. Bands, Chöre, Lesungen, die VHS, Tanzschulen meldeten sich.
Kultur darf ganz breit und auch gerne, wie sagt man, nativ aufgestellt sein. Von unten und ohne diesen intellektuellen Überbau. Wir wollen Workshops machen, wir wollen außerschulischer Lernort sein, wir wollen schauen, ob wir eine museale Ausstellung rund um Brauerei etablieren können, Podcast, Radiosender, wer weiß, was alles noch kommt.
Wichtig ist Ihnen auch, dass das Angebot generationenübergreifend ist. Auf 3 Plakaten am Eingang darf jeder hinschreiben, was er sich wünscht. Auch viele Kinder und Jugendliche haben sich hier verewigt. Machen statt labern. Selber kreativ sein steht da. Die Energie des Ortes verblüfft und begeistert. Auch die Kulturministerin von NRW, Ina Brandes. Trotz des Politikwechsels im Land vor 3 Jahren, trotz der Kürzungsandrohungen in der Kultur, steht sie voll hinter dem Förderprogramm und glaubt daran, dass es gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie fördert.
Das ist ja auch ein Angebot, das gegen die wachsende Vereinsamung in unserer Gesellschaft wirkt. Und dann ist es ja auch so, wenn in so Orten so Räume leer fallen, eben zum Beispiel eine Kirche nicht mehr genutzt wird oder ein Kloster, und wenn dann sich eine Initiative bildet, die sagt, wir machen das jetzt und wir kriegen auch Geld vom Land, wir kriegen organisatorische Unterstützung, um das zu machen. Ich glaube, das ist einfach so ein überzeugendes Konzept und es sind so tolle Orte und Projekte vor Ort entstanden. Also das ist immer ein Besuch wert. Also wenn man nicht schon mit guter Laune hingefahren ist, fährt man auf jeden Fall mit guter Laune wieder weg.
Ein Beispiel für gelungene Kulturumnutzung in Schwelm, Dorothea Markus berichtete. Schutzgebiete. So wurden im Deutschen Kaiserreich die Kolonien oder Handelsgebiete bezeichnet, die de facto deutscher Herrschaft unterstanden. Von Schutz konnte also nicht wirklich die Rede sein, höchstens für die Interessen des Reichs. Im Laufe der Kolonialgeschichte sind millionenfach Objekte und Kunstgegenstände nach Deutschland gekommen, die heute in Museen lagern und ausgestellt sind. Völkerkundemuseen hießen sie früher. Heute hat sich der Begriff ethnologische Museen etabliert. Das Grassi-Museum in Leipzig verwendet noch einen anderen Begriff. Es will im Rahmen eines Programms zur Neuerfindung zu einem Netzwerkmuseum werden. Zu dieser Neuerfindung gehören schrittweise Neueröffnungen. Heute geschieht das zum 5. Mal unter dem Motto Schutz. Darüber konnte ich mit dem Ethnologen Kevin Bress sprechen. Er ist Projektleiter und Kurator des Zukunftsprogramms Reinventing Grassi, also Neuerfindung des Grassi-Museums. Ich habe ihn gefragt, ob es einen Bezug zu diesem Kolonialbegriff Schutz gibt oder den Versuch einer Umdeutung.
Der Kolonialismus schwingt tatsächlich immer mit. Das, was Sie sagten, diese Schutztruppen, also dieser Euphemismus, es ging ja keineswegs um irgendeinen Schutz und schon gar nicht ging es um die Menschen. Die Beispiele heute sind ja auch gegeben, also der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, da gab es ja auch mal diese Schutzinteressen der russischen Bevölkerung, die Russland dort also durchsetzen wollte, als Farce sozusagen. Und wir sehen, daran hat sich tatsächlich noch nicht viel geändert.
Das ist ein Thema, das uns in der Gegenwart, Sie haben das ja gerade beschrieben, ganz unabhängig von der Kolonialgeschichte angeht, das aber auch Objekte aus Ihrem Haus betrifft. Wie binden Sie da die Fäden zusammen?
Wir präsentieren eine Schenkung der Sammlung Korolnik. Annette Korolnik selbst war seit den 80er Jahren oft in Marokko gewesen, kennt Leute aus dem Fejatal dort im Südmarokko sehr gut und hat von dort henna-bemalte Textilien mitgebracht. Diese sehr großen Tücher, Hochzeitsdecken, Hikes, sind bemalt mit Henna. Die Farbe Henna oder die Pflanze Henna ist schon auch eine sehr heilige Pflanze mit einer hohen Schutzwirkung. Und die Zeichen, die auf diese Textilien draufgemalt wurden, sind alles Schutzzeichen. Damit starten wir sozusagen und versuchen dann, globale Perspektiven in der weiteren Ausstellung einzubinden. Annette Korolnik hatte bereits eine Residenz hier am Museum gehabt und hat dort Gästebücher geführt zusammen mit Besuchenden, hat sie also an dieser Ausstellung gearbeitet und hat verschiedene Besucher einfach befragt, was ist für euch, was ist für sie Schutz? Es gibt ungefähr so 4 Kategorien. Das ist die Angst vor dem Klimawandel, die Angst vor Krieg und das ist vor allem aber auch eine Angst, die viele Kinder beispielsweise teilen, die Angst davor haben, den Schutz der Familie zu verlieren. Und natürlich in unserer postmigrantischen Gesellschaft haben wir viele Leute, die Fluchterfahrungen machen mussten, die sozusagen ganz andere Biografien erlebt haben, wo Schutz nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Diese Zitate befinden sich in der Ausstellung und leiten sozusagen thematisch auch durch die Ausstellung durch, verbunden mit Dingen aus der Sammlung, die eine globale Perspektive sozusagen offenlegen.
Das Thema Schutz ist ja vielleicht auch nochmal, um nochmal auf die Kolonialgeschichte zu sprechen zu kommen, deswegen relevant für ein ethnologisches Museum, weil man sich ja eben auch mit der Frage auseinandersetzen muss, inwiefern schützt man die eigene Sammlung, inwiefern muss man aber auch dann sagen, wir müssen Objekte zurückgeben, was ja auch eine Art von Schutz ist.
Also es gibt natürlich Stimmen, die sagen, die Restitution oder die Repatriierung, das heißt die Rückgabe von geraubten Individuen, die in Europa zu rassekundlichen Untersuchungen an die Institutionen gekommen sind, man dürfe das nicht zurückgeben, gerade bei materiellen Kulturgütern, weil die doch in Europa viel besser geschützt werden. Die Sache ist, viele der Dinge, die bei uns in den Sammlungen sind, sind ja überhaupt gar nicht für einen musealen Zweck sozusagen hergestellt worden. Viele der Dinge haben eine sehr tiefgehende Bedeutung, sind heilig oder auch geheim hergestellt worden, dass es zum Beispiel bei bestimmten Ritualen Männer nicht sehen dürfen oder Frauen nicht sehen dürfen. Solche Dinge haben wir hier natürlich auch im Museum und zeigen die aber nicht mehr, weil wir natürlich mit den entsprechenden Gemeinschaften neue Wege suchen. Der Schutz dieser Sachen aus diesem europäischen Überlegenheitsgestus heraus, dass die hier gut aufgehoben werden, versperrt aber letztlich die neuen Beziehungen und dass man an einer gemeinsamen Zukunft arbeiten kann. Also eine Rückgabe von Dingen oder von Human Remains, von Individuen, öffnet viel mehr Tore und fabriziert neue gemeinsame Geschichten, die nicht nur zu unserer global vernetzten Welt passen, sondern die vor allem auch zeigen, dass eine Institution Verantwortung tragen kann, auch wenn diese Verantwortung ja doch recht spät dann von den Institutionen übernommen wurde. Aber auch das ist natürlich ein Schutz, Schutz von Beziehungen, Beziehungen vielleicht auch wieder aufbauen und retten.
Kevin Bress ist Ethnologe im Gassi-Museum in Leipzig. Er hat gesprochen zur neuen Ausstellung Schutz, die heute im Rahmen der Neuaufstellung des Museums eröffnet. Seit 20 Jahren gibt es das Under the Radar Festival in New York, das 2005 in einer Zeit gegründet wurde, als der damalige Präsident George W. Bush sein War on Terror führte und das Einwandererland USA zunehmend feindlicher auf Migranten reagierte. Experimentelles Theater, also das Theater unter dem Radar, sollte bei diesem Festival sichtbar gemacht werden. In den 20 Jahren seines Bestehens hat sich Under the Radar eine beachtliche Fangemeinde erspielt und die Jubiläumsausgabe hat Andreas Roberts für uns besucht.
Now everyone in Jenin is talking about an artist coming from outside of Palestine to Jenin.
Als der deutsche Künstler Thomas Kilper 2003 nach dem Ende der zweiten Intifada in das zerstörte Jenin im Westjordanland kam, baute er mit Jugendlichen aus Trümmern und Teilen verbrannter Autoracks ein riesiges, fast zwei Stockwerke hohes Pferd. Das Pferd von Jenin wurde zu einem Symbol der Freiheit und des Widerstands der Einwohner der Stadt. Der kleine Allah sah ihm dabei zu und entschied, auch ein Künstler zu werden.
To us, this horse is much more.
Heute ist Alaa Shehada ein bekannter palästinensischer Stand-up-Comedian und Schauspieler und hat seine Geschichte und die Geschichte des Pferdes zum Under-the-Radar-Festival gebracht. Mit viel Witz, Charme und tollen Masken lässt er die Menschen aus Jenin lebendig werden. Erzählt vom ersten Kuss unter dem Pferd und wie er seinen besten Freund Ahmed mitten in der Nacht auf dessen Rücken half. Die israelische Besatzung scheint nur in Nebenbemerkungen auf. Ein urkomischer und liebevoller Abend gegen alle Opferstereotypen ist das, der dann doch sehr traurig endet. Sein Freund Ahmed wird bei einer Razzia erschossen und das Pferd im Oktober 2023 von der israelischen Armee aus Wut über den Angriff der Hamas zerstört. Das Programm der diesjährigen Festivalausgabe ist so umfangreich und vielfältig wie selten zuvor. Das liegt nach den Worten von Festivalleiter Mark Russell auch daran, dass viele der teilnehmenden Theater ihre eigenen Vorschläge eingebracht haben.
The festival, I feel, grew so fast this year.
Ich habe das Gefühl, dass das Festival dieses Jahr so schnell gewachsen ist, dass wir ein wenig die Kontrolle darüber verloren haben. Es sind jetzt 33 Shows in 24 Theatern. Ich weiß nicht einmal, ob ich alles sehen kann, was irgendwie falsch ist. Da ist zum Beispiel der Abend Loss des kanadischen Performers Ian Kamau, der auf besonderen Wunsch des berühmten Apollo-Theaters in Harlem eingeladen wurde. Eine musikalische und visuelle Meditation zum Thema Verlust und Trauer. persönliche Tagebucheintragungen von Ian selbst und von dessen verstorbenem Vater, Videoaufnahmen aus der Heimat Trinidad und eine suggestive Musik begleiten die Erzählungen von seiner schon im Wochenbett verstorbenen Großmutter und wie deren früher Tod das Leben seines Vaters, der später nach Kanada auswanderte, verändert hat. Das Ganze ist durchzogen von Melancholie, von griechischen Mythen und dem Duft von Hibiskus. Ein Abend so berührend wie ein langsames Jazzstück von Miles Davis. Einer der Schwerpunkte des Festivals sind Arbeiten aus dem Nahen Osten. Die Geschichte einer blinden Marathonläuferin aus dem Iran, einer Beamtin aus Beirut, die die Stromausfälle der Stadt historisch erforscht, oder die Uraufführung A Knock on the Roof der palästinensischen Dramatikerin Kala Ibrahim von den Golanhöhen. A Knock on the Roof, ein Klopfen auf dem Dach, so werden die Warnbomben genannt, die 5 Minuten vor dem Einschlag der eigentlichen Rakete die Bewohner eines Hauses warnen sollen. Eine junge Mutter trainiert immer wieder den Notfall und versucht in 5 Minuten mit Notfalltasche und Sohn so weit wie möglich vom Haus wegzukommen. Ihre Obsession entfremdet sie von Freunden und Nachbarn. Die Autorin erzählt das Stück auf leerer Bühne. Plötzlich verselbstständigen sich die Schatten, die auf die Rückwand der Bühne geworfen werden. Sie entwickeln ein Eigenleben und man ist sich nicht mehr so sicher, wie sehr sich die junge Frau von der Realität entfernt hat. Ein Stück über die Unmöglichkeit, sich auf den Schrecken eines Krieges vorzubereiten. Für Mark Russell müssen diese Stücke gerade jetzt gezeigt werden, weil sie uns aufrütteln können. Das ist großes, trotziges Theater aus einer Welt, in der es an allem fehlt. Die internationale Theaterszene jedenfalls scheint nichts von ihrer Vitalität verloren zu haben.
20 Jahre Theaterfestival Under the Radar, Andreas Roberts berichtete aus New York. Antje Allroggen ist jetzt im Studio mit den Kulturmeldungen, aber wir hören erstmal 4 bekannte britische Schauspielerinnen beim Tee trinken.
Hello, Jane.
Hello, darling.
It's like.
Ja, 4 ältere Damen, 4 Schauspielerinnen. Alle 4 sind für ihre Verdienste um die Schauspielkunst von der Queen sogar geadelt worden. Eileen Atkins, Judi Dench, Maggie Smith und Joan Plowright. 4 Damen also, die auch Ritterinnen, Dames sind. Die 4 waren privat miteinander befreundet und tranken tatsächlich gern miteinander Tee. Aus einer dieser Begegnungen ist 2018 ein Dokumentarfilm Tea with the Dames entstanden. Die älteste der Damen, Joan Plowright, ist nun im Alter von 95 Jahren gestorben. Geboren wurde sie am 28. Oktober 1929 in Nordengland und arbeitete zunächst am Theater, bevor sie dann zum Film zog. Für ihre Rolle in Verzauberter April wurde sie für einen Oscar nominiert und sie spielte in Haus über Kopf. In zweiter Ehe war sie mit dem Schauspieler Laurence Olivier verheiratet. Aufgrund einer Makuladegeneration beendete sie um das Jahr 2014 ihre Schauspielkarriere. Das Branchenblatt Variety bezeichnet sie in seinem Nachruf als die vielleicht größte Schauspielerin des 20. Jahrhunderts. Ebenfalls gestorben ist der österreichische Schriftsteller, Übersetzer und Journalist Martin Pollack. 1944 geboren, interessierte er sich schon früh für die osteuropäische Geschichte. Seine dokumentarisch verfassten Bücher beschäftigen sich mit historisch kontaminierten Landschaften, ein Begriff, den er selber prägte. Dadurch sollten diese Regionen mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken. Über literarisches Schreiben unter Zensur in osteuropäischen Ländern sagte er 2013 in diesem Programm.
Was mich interessiert ist, wie gehen die Menschen zum Beispiel mit diesen neuen Formen der Zensur um, weil die Zensur hat sich ja sehr verändert. Wie ist es möglich, da trotzdem seine Originalität, seine künstlerische Freiheit zu bewahren? Wobei man immer aufpassen muss, dass man nicht die Literatur nur mehr mit durch eine politische Brille liest.
Martin Pollack. Im biblischen Alter von 108 Jahren ist die französische Résistance-Kämpferin und Schriftstellerin Geneviève Callereau gestorben. 1916 in Paris geboren, hatte sie während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit ihren Eltern 200 Personen dabei geholfen, aus dem besetzten Gebiet Frankreichs zu fliehen. Im Oktober 1942 war sie daraufhin verhaftet worden. 2018 im Alter von 102 Jahren wurde Callereau der Orden der Ehrenregion
Legion verliehen, den sie zunächst ablehnte, dann aber in Erinnerung an ihre Eltern und ihre Geschwister annahmen. Und dann erreichte uns noch die Meldung, dass 150 Kulturschaffende in einem offenen Brief das Ende der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ in Österreich fordern. Die Partei sei in keiner Regierungskonstellation tragbar.
Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Alroggen. Wie steht es um das Abkommen der Waffenruhe in Gaza? Mehr dazu in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute mit Kaffee, Bier und Tee. Danke fürs Zuhören, sagt Anja Reinhardt.